Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Gut, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge die Super Stream Brothers. Wir sind bei Folge 40 angelangt.
Ja.
Genau, heute besprechen wir Kevin allein zu Haus. Genau, allerdings, bevor wir reinstarten.
Ich bin auch da.
Ist der Martin auch natürlich dabei.
Einmal, wenn man sich zurückhält und nicht reinredet.
Habe ich was vorbereitet?
Sehr Kleines. Schön. Und
zwar ein Blind Ranking von Weihnachtsfilmen.
Ah, ich dachte jetzt vielleicht Weihnachtssüßigkeiten.
Süßigkeiten? Was sind denn Weihnachtssüßigkeiten?
Ja, Plätzchen. Wie heißen die anderen?
Schokoplätzchen.
Nein.
Vanillekipferl.
Ja, zum Beispiel. Nein, wie heißen diese
komischen? Sind auch Plätzchen, Mann.
Quadratischen. Diese Würfel. Dominosteine. Dominosteine.
Wie heißt das?
Leibniz?
Ja. Auch mit L.
Tuck.
Nein. Auch weihnachtlich
halt. Ach so.
Ein.
Stoi.
Nein, so eine Art Keks. Der hat so einen speziellen Geschmack. Mit L, glaube ich.
Meinst du Spekulatius?
Ja, meine ich doch. Nicht mit S. Mit S,
genau. Das L kommt recht spät.
Ja, ja. Das habe ich gemeint. Genau. Nee, wir, oder du, blind ja. rankst. Weihnachtsfilme. Mhm. 1 bis 10. Mhm. Den ersten, den ich dir nennen werde, ist. Warte. Was soll das scrollen? Was ist das jetzt hin? Ich hasse es. Warum? So. Ist. Ah, falsch. Es ist der Polar Express. Erst letzte Woche gesehen.
Auf die 6.
Auf die 6, okay. Warum?
Es ist für mich Mittelfeld. Er ist okay, ich finde ihn sehr, er ist ein interessanter, besonderer, aber jetzt keiner, den ich jetzt irgendwie oft anschauen muss.
Okay.
Ja.
Dann einmal der Muppets Weihnachtsfilm oder Weihnachtsgeschichte.
Boah. Boah. 3.
Okay. Das heißt, es müssen ja immer noch irgendwie 2 geben, die.
Wenn sie in der Liste drin sind, sollten sie noch davor kommen, ja.
Okay, dann einmal Kevin allein zu Haus.
Auf die 5.
Okay. Allein zu Haus. Dann haben wir Santa Claus, eine schöne Bescherung.
Auf die 1.
Boah, okay. Was ist es mit dem Ellen?
Ja, genau, der.
Ja?
Ja, genau.
Warum?
Einer der ältesten Weihnachtsfilme, die ich gerne anschaue.
Okay. Wahrscheinlich auch einer der häufigsten.
Eher häufiger den zweiten.
Okay.
Aber ich gehe davon aus, dass der zweite nicht vorkommt, deswegen passt es, wenn der erste dann da ist.
Dann der Grinch.
Die 4 habe ich noch.
2, 4, 7, 8.
Dann kommt der auf die 4.
Okay.
Ich rechne immer noch mit Klaus, der darf dann auf die 2, aber.
Dann haben wir einmal die Fortsetzung Kevin allein in New York.
Okay, der kommt dann auf die 7. Was ist es, die 7, die noch frei ist?
7, 8, 9, 10 hast du
noch. Ja, okay,
die 2.
Ja.
Kevin allein in New York. Dann haben wir Nightmare Before Christmas.
Okay, kann auf die 8.
Boah, okay, warum? Hast du den schon mal gesehen?
Ganz oft.
Aber?
Es ist ein sehr heftiger Genre-Mix. Ich finde, die Lieder sind okay.
Tim Burton halt.
Ja. Ich finde ihn sehr inspirierend. Aber es ist jetzt keiner, den ich so oft anschauen muss. Ich nehme den auch jetzt. Ja, es ist ein Weihnachtsfilm. Es ist aber auch gleichzeitig ein Gruselfilm. Deswegen ist es für mich auch schwierig, ihn jetzt mit den anderen Weihnachtsfilmen zu vergleichen.
Mhm. Dann kommen wir zu dem wahrscheinlich, also der verkörpert Weihnachten wie kein zweiter. Stirb langsam.
Ja, auf die 10.
Auf die 10? Warum? Aber es ist der
Weihnachtsfilm schlechthin, aber es ist nicht der Weihnachtsfilm schlechthin für mich.
Aber okay. Dann Arthur Weihnachtsmann. Du hast die 2 und die 9 noch.
Ja, auf die 9.
Okay, hast du nicht mal gesehen?
Ich glaube, aber hat mich jetzt, glaube ich, nicht abgeholt.
Was denkst du, ist denn der letzte?
Ich hoffe, Klaus.
Was ist, wenn nicht?
Dann, das ist halt doof, aber kann man nicht ändern. Was ist es denn? Du hast 2 offen gelassen.
Nee, ich habe mehrere.
New Christmas Chronicles ist auch gut.
Der erste aber nur.
Ja.
Und selbst das ist...
Der ist schon gut. Was kommt jetzt? Ah, wie heißen die Gremlins? Spielen sie auch an Weihnachten?
Es kommt der Film... Ja, Klaus kommt.
Warum die Liste zerstören?
Ist okay. Akzeptiere ich. Also, dann auf der 10 war Stirb langsam, Arthur Weihnachtsmann, Nightmare Before Christmas, Kevin allein in New York, der Polarexpress, Kevin allein zu Hause, der Grinch, die Muppets Weihnachtsgeschichte, Klaus und Santa Claus, eine schöne Bescherung.
Ich bin jetzt ganz ehrlich, nachdem du es jetzt einmal vorgelesen hast, wenn ich jetzt sagen würde, wir müssten jetzt 10 Weihnachtsfilme anschauen, dann wäre es vielleicht sogar wirklich diese Reihenfolge. Also ich würde jetzt nachträglich daran gar nichts ändern. Ich finde sie sehr, sehr gut in dieser Reihenfolge.
Ich würde mir, also...
Nee. Ja, du, für dich ist ein Weihnachtsfilm Stirb langsam, deswegen wären wir weiter vorne. Aber das wäre ja dann deine Liste.
Nee, ich würde niemals den Weihnachtsfilm angucken. Ich fand es jetzt schon Polarexpress und Stings. Also,
wir wollen festhalten, es war dein Vorschlag.
Ja, was soll Witzen sonst machen? Witze hier,
Nein, ich wollte es nur sagen.
Nee. Wir hätten jetzt hier irgendwie so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, angucken, oder? So ein richtig schöner Sommerfilm.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Oder It 2.
Wäre auch eine Möglichkeit,
ja.
Ich bin jetzt ganz offen.
Naja, gut.
Aber vielleicht sollten wir mit It 1 anfangen, bevor wir mit It 2 weitermachen.
Hinter den Kulissen.
Das ist vielleicht richtig, ja. Gut. Dann, wir besprechen heute Kevin allein zu Hause oder wie er im Englischen heißt,
Home Alone.
Alone. Genau. Das hat man auch in der Übersetzung gemerkt, das kommt an einer Stelle. Er ist allein zu Hause.
Ah.
Aber er ist doch allein zu Hause.
Ja. Ja, das passiert manchmal bei der Synchro. Aber das ist nicht schlimm.
Ja, es ist vor allem noch eine ältere Synchro.
Ja.
Synchro, wo sie jetzt noch nicht so eins, also sie haben einfach 1:1 übersetzt. Genau.
Was? Ich habe nur genickt.
Okay. Dann wird auf Disney Plus, kann man ihn streamen.
Ja.
Altersfreigabe von FSK 12.
Weil er zum 20th Century Fox Universum dazugehört, die sie ja gekauft haben.
Okay.
Deswegen.
Okay.
Ja, weil vorher war Warner in der Produktion beteiligt und ist dann ausgestiegen.
Aha.
Weil sie es nicht weitermachen wollen.
Okay, ja gut.
Ja.
Okay. Er wurde produziert in den USA.
Ja.
Er ist ein Feiertagsfamilienfilm, ein High-Concept-Komödie.
Ja.
ein Slapstick-Film, ein Urlaubskomödie, Familie, Feiertag und eine normale Komödie.
Jo.
Erschienen ist er im Jahr 1990, hat eine Laufzeit von 103 Minuten, hat eine IMDb-Bewertung von
8.
7,7. Er wurde für zwei Oscars nominiert. Einmal Nominierung für die beste Filmmusik. Diese hat dann Der mit dem Wolftanz gewonnen. Und einmal Nominierung für den besten Song mit Somewhere in My Memory. Den hat aber dann Dick Tracy Sooner or Later gewonnen. Wie hoch sind denn die Produktionskosten?
20 Millionen.
18 Millionen. Was hat er denn für ein Einspielergebnis?
120.
Boah, nein. Also er wurde jetzt, also im Jahr 1990, nur im Jahr, hat er 290 eingespielt.
Das ist ja noch mehr.
Ja, ja.
Das klingt gerade so, als ob es weniger wäre.
Nee, nee. Und dann wurde er halt öfters noch ins Kino gebracht und kommt bis heute auf ein Endergebnis von 476 Millionen US-Dollar.
Und das für 18 Millionen.
Ja.
Das ist eine Wertsteigerung von viel.
Von viel, das ist richtig. Genau, damit ist er auch auf Platz 1 im Jahr 1990. Sein größter Boxoffice-Gegner war Rocky 5.
Wow.
Der hat 40 Millionen US-Dollar eingespielt. Genau.
Hatte wahrscheinlich auch 40 Millionen
auf
Budget.
Ah, weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Obwohl der 5 vielleicht. Genau. Und ist auf Platz 32 in dem Jahr. Was denkst du, sind denn so Platz 2 und 3 im Jahre 1990? Ein Jahr, was wir noch nicht hatten.
Boah. Aber was ist mit Platz 1?
Hast du mir gerade zugehört?
War das Rocky?
Hast du mir gerade zugehört? Es war selber Home Alone.
Es war ja eher, ja, ja, klar, natürlich. Boah, 90. 90. Boah. Ein Terminator? Matrix ist auch zu früh. Keine Ahnung.
Terminator ist 84, 91 und 2003.
Weiß ich nicht. Fällt nichts dazu ein, was ich jetzt zu 90 verbinden würde. War ich ja nicht mal geboren.
Also einen habe ich schon erwähnt.
Rocky.
Nein. Der den Oscar gewonnen hat.
Ah. Der mit dem Wolf tanzt.
Richtig.
Ist auf Platz 3.
Mit, der ist auf Platz 3 mit 184 Millionen.
Mhm.
Und auf Platz 2 ist ein Film mit Patrick Swayze und Demi Moore.
Dirty Dancing.
Nein. Nein. Und Dirty Demi Dancing Moore 2. Und Whoopi Goldberg. Und,
keine Ahnung.
Sam und Molly sind seit Jahren ein Paar. Eines Tages wird Sam überfallen und erschossen. Sein Geist findet jedoch keine Ruhe und macht sich auf die Suche nach einem Mörder. Nach seinem Mörder. Es ist Ghost, eine Nachricht von Sam.
Ah.
Genau. Gut. Dann. Thema Motto sind Familie, Verantwortung, Selbstständigkeit. Wunsch nach Unabhängigkeit, Einsamkeit, Zusammenhalt, Vergebung. Der Film zeigt, dass Familie nerven kann, aber unersetzlich ist. Gut, kommen wir zum Cast. Ich habe es untergliedert in drei Kategorien. Einmal die McAllisters.
Mhm.
Da haben wir einmal Kevin selber.
Ja.
Gespielt von Macaulay Culkin. Kennt man vor allem aus Kevin allein zu Hause. Aber auch aus anderen Kinderproduktionen wie zum Beispiel Richie Rich.
Genau.
Dann haben wir Kate McAllister, die Mutter, gespielt von Catherine O'Hara. Das ist Pinktail, das Opossum aus Der wilde Roboter. Da synchronisiert sie den.
Mhm.
Dann Peter McAllister, das ist der Vater, gespielt von John Hart. Den kennt man vielleicht aus Prison Break als Gouverneur Frank Tancredi.
Mhm.
Dann Buzz McAllister, der größte große Bruder, das ist mit der Spinne,
ja,
gespielt von Devin Rattray. Der kommt in RIPD, also Rest in Peace Department, mit
ach, ist das nicht
Deadpool, Wade Wilson, nee, nicht Wade Wilson, Ryan Reynolds,
ja,
und ich glaube Josh Brolin oder so.
Ja, genau.
Da spielt er Pulaski. Dann der Onkel Frank McKenzie.
Der spielt auch im neueren Teil auf Disney Plus einen Polizisten. In der Fortsetzung.
Ah, also in der Neuauflage.
Ja, aber es ist ja kein Remake, sondern es ist ja eine Fortsetzung. Er spielt sein zukünftiges Ich als Polizist.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Genau, da haben wir den Onkel Frank McAllister, gespielt von Gary Bemman. Der kommt in Lorenzes Öl vor. Da ist er Dr. Chulalon.
Chulalon.
Dann Tante Leslie McAllister, Terry Snell.
Die, keine Ahnung.
Was?
Ich weiß, ja, habe ich auch vorher nie irgendwo gesehen.
Gibt's nichts über sie zu erfahren. Dann Fuller McAllister, der Sohn von Tante und Onkel, ist der Bruder von Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Den kennt man vor allem aus Succession. Ah, da spielt er Rome Roy. Dann Linnie McAllister, das ist, glaube ich, die größte Schwester. Das ist Angela Gutholz. Die spielt in einem Schlitzohr namens Santa Claus mit. Da ist die Noelle Gibson. Dann Jeff McAllister, Michael Marona. Der spielt in Pete und Pete, den älteren Pete. Dann haben wir Megan McAllister, Hilary Wolf. Die spielt noch in Kevin Allein New York, Megan.
Wow.
Sonst niemand mehr. Dann haben wir Rod McAllister, gespielt von Jedediah Cohen, über diesen war nichts zu finden. Dann Tracy McAllister, Santa Moses, spielt in Faking It, Schulleiterin Penelope. Dann haben wir Sondra McAllister, gespielt von Diana Campenou. Gibt's auch nichts weiteres über sie zu erfahren. Dann haben wir Brooke McAllister, gespielt von Anna Slotsky. Auch über diese ist nichts zu erfahren. Als letzte von den McAllisters Clan haben wir Heather McAllister, gespielt von Christine Minter. Die kennt man aus Emergency Room als Randy Fronczak. Genau. Dann haben wir einmal die feuchten Banditen. Das sind einmal Harry Lime, gespielt von Joe Pesci. Ja. Kennt man unter anderem aus Casino, Goodfellas,
etc. Also von, wie heißt der, Martin Scorsese war ganz oft halt dabei. Kann man so sagen. Bei den frühen Werken.
Ist Goodfellas von Martin Scorsese?
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht. Doch, ist so von ihm, okay. Casino ist auch von Martin Scorsese auf jeden Fall. Ja. Gut.
Und dann fehlt noch der zweite.
Genau, und dann haben wir einmal Marvel Merchants, gespielt von Daniel Stern. Der ist ja Nebendarsteller in sehr häufigen Filmen. Unter anderem zum Beispiel in City Slickers, da spielt er Phil Burquist. Dann haben wir Old Man Merle, der Nachbar, gespielt von Robert Blossom. Da kennt man vielleicht aus Flucht von Alcatraz. Da spielt er den Doc Chester Dalton. Dann Gus Polinski, gespielt von John Candy.
Wer war Gus Polinski?
Der.
Ah, genau. Der Typ dann später, ja, der John Candy.
Der spielt in JFK, Tatort, Alice mit zum Beispiel.
Er spielt den Wuff, oder heißt es nicht Wuff, bei Spaceballs. Den Wookie-Verschnitt.
Das kann sein.
Und wo spielt er noch? Bei Cool Runnings.
Cool Runnings spielt mit. Stimmt, ja. Warum stimmt? Warum wird er mir nicht angezeigt? Ja, dabei sein ist alles, genau. Genau, dann haben wir Sergeant Larry Balzac, gespielt von Larry Hankin. Den kennt man vielleicht aus El Camino, den Nachfolgerfilm von Breaking Bad. Da spielt er den Old Joe. Dann den Pizzajungen Dan Zukoski, gibt's nichts drüber zu erfahren. Den Weihnachtsmann Ken Campbell, der spielt noch in Willkommen im Wunderpark. Boomer spielt er da. Dann Johnny Filmgangster, Ralph Foody, der spielt auch im nächsten Teil wieder einen. Im Kevin Allein in New York spielt er noch mit. auch aus dem im Fernsehen kommt er vor. Hier spielt er aber, der spielt noch in die Lady mit dem Cold, da spielt er Captain Flynn. Und die Schlange, das Opfer von Johnny, gespielt von Michael Guido, spielt noch in Chicago Overcoat Frank Salerno. Mhm. Genau. Regie geführt hat bei diesem Film niemand Geringeres als Chris Columbus.
Den kennen wir schon aus Harry Potter.
1 und 2,
genau. Richtig.
Dann, genau, er hat ein gutes Gespür für Timing, Humor und Herz. Mhm. Er verbindet den Slapstick mit einer warmen Familiengeschichte. Mhm. Und die Kinderperspektive nimmt er ernst, ohne es kitschig werden zu lassen.
Ja.
Genau. Der Joe Pesci hat sich des Öfteren am Set bei den ganzen Drehs verletzt, durch die Fallen, hat zum Beispiel Verbrennungen bekommen, etc. Ja. Kamera hat geführt Julio Marquardt. Funktional, aber effektiv. Mhm. Hat eine klare Bildkomposition. Vor allem weite Shots, um Slapstick vollständig zu zeigen. Und hat viele Close-Ups für die Reaktion von Kevin. Der Style ist es ein weihnachtlicher Look. Vor allem Rot, Grün, Gold. Es ist ein klassischer 90er-Jahre-Familienfilm. Und es gibt halt die Trennung zwischen dem sicheren Zuhause und der bedrohlichen Außenwelt.
Mhm.
Genau. Drehbuch hat John Hughes geschrieben. Es ist eine klare Struktur. Erst kommt das Familienchaos, dann kommt der Wunsch, dass alle verschwinden. Mhm. Dann kommt die Erfüllung des Wunsches. Dann bekommt er mit die Bedrohung mit durch die Einbrecher. Dann bereitet er sich vor. Dann kommt es dazu zur Eskalation. Und am Ende kommt es zur Versöhnung mit der Mutter.
Genau.
Genau. Dialoge sind simpel, zitierfähig, humorvoll und altersgerecht. Soundtrack ist von niemandem Geringeres als John Williams. Merkt man aber auch richtig.
Ja.
Es ist ein klassisches Weihnachtsklasse-Klänge. Märchenhafte Melodien, emotionale Themen und die Musik trägt massiv zur Magie und Nostalgie bei.
Und man erkennt sie auch sofort wieder.
Ja. Produzenten sind John Hughes, Mark Radcliffe und 20th Century Fox.
Genau.
Genau. Gut.
Ab in die Handlung.
Gut. Dann gehen wir doch gleich direkt in den Film rein. Wir sehen als ersten Shot erst einmal einen Blick auf das Haus. Da wurde lange in der Raum von, Illinois, Chicago gesucht nach einem passenden Haus. Und man musste auch ein bisschen aufs Budget achten, weil sie hatten ja nicht viel. Und das Spannende ist, dass sie sehr viel auch in der Nacht drehen mussten mit den Erwachsenen und dann die Tageszeit genutzt haben, um dann eben mit dem Kevin zu drehen. Mhm. Weil wegen Kinderdrehrechten da nicht so viel arbeiten durfte. Und sie haben dann auch halt in der Nacht dann halt auch alles Mögliche machen müssen, obwohl ja nebendran immer jemand gewohnt hat. Das ist halt das Lustige. Wir sehen als erstes dann im Haus, wie alle wild durcheinander rennen und ein Polizist steht an der Eingangstür und beobachtet alles, schaut sich um und wartet eigentlich darauf, dass er mal einen Erwachsenen erwischt, was ein bisschen auf sich
warten lässt,
genau. Wir merken aber auch gleichzeitig, dass er ein bisschen, sagen wir mal, unheimlich ist und nicht so ganz rein. Und das ist nämlich einer dieser zwei Gangster, die dann später versuchen, alles auszurauben.
Das wissen wir aber noch nicht.
Das wissen wir da noch nicht so richtig. Wir sehen aber seinen Goldzahn, der Kevin auffällt.
Das wissen wir da trotzdem noch nicht.
Nee, aber man merkt, dass er ja etwas dubios ist.
Ja.
Genau. Kevin läuft im Haus rum und ist eigentlich nur genervt. Er darf weder beim Film mitschauen. Dann wird eine Pizza bestellt. Wir werden 10 Pizzas bestellt und leider ist die Pizza, die er möchte, nämlich nur mit Käse, dann auch schon weg, weil die sein Bruder gegessen hat, obwohl er genau wusste, dass er sie mag und nur das die einzige ist, die er mag. Und daraufhin ist natürlich dann die Situation sehr aufgeladen. Sie fangen an, sich zu prügeln und Kevin wird dann auch weggeschickt, nämlich ins Bett. Mhm. In den Dachboden, weil er hat nämlich auch keine Lust, bei seinem Cousin zu schlafen, weil der Bettnasser ist. Denn der Plan von den allen ist, am nächsten Tag mit einem Flugzeug nach Paris zu fliegen, weil dort der Bruder von Kevins Vater ist und mit allen Weihnachten feiern möchte. Ja. Der hat sie dann nämlich alle eingeladen, also Tickets bezahlt und alles Mögliche. Und ich gehe davon aus, dass der andere heißt auch McAllister, der Onkel, oder?
Ja.
Ja. Das heißt, ja, die sind auch Brüder und dann ist der dritte Bruder drüben. Mhm. Und es sind auch noch zwei Kinder von den ganzen Kindern, auch von dem Bruder von drüben. Nicht. Verstehst du? Alle Kinder, die das sind, sind nicht alle Kinder.
Ja, von der Fuller ist ein Kind von dem Bruder, der jetzt da ist.
Genau. Es sind wie viele? Es sind 12 Kinder insgesamt. Davon sind 5 von dem einen, 5 von dem anderen und 2 von dem aus
Paris,
die bei ihnen gerade wohnen, weil er ja in Paris lebt.
Ah, die größte vielleicht?
Genau, genau.
Weil die kommt am Ende nicht vor.
Das kann sein.
Nein.
Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt am Ende vorkommt.
Tut mir leid. Am Ende ist die nicht mehr vor.
Ja, diese anderen 11 Kinder interessieren mich kein Stück. Also die sind für mich einfach da, aber. Was denn? Ich habe jetzt nicht so, ich achte nicht die ganze Zeit auf die. Es geht ja um den Kevin.
Okay.
Gut. Egal. Genau, die streiten sich und kippen dann die Milch um, was dafür sorgt, dass
Nein. Kevin haut Buzz und Buzz haut die Milch um.
Auch gut.
Oder das, nicht?
Ja. Dann kommt der Vater und möchte diese Tickets mit trocknen. Aber bei dem Trocknungsvorgang geht ein Ticket in den Müll. Deswegen merkt man dann später beim Einchecken nicht, dass einer fehlt. Weil sonst hätten die gesagt, wir haben ja ein Ticket zu viel. Da fehlt ja noch jemand. Das sieht man nämlich ganz kurz im Müll, so ein Shot auf diese eine Karte, die fehlt. Und das ist sozusagen das Nächste, was schiefgegangen ist.
Ah,
bereits da schon.
Okay. Interessant.
Ja. Genau. Alle sind dann sozusagen irgendwann im Bett. Und in der Nacht ist es allerdings so passiert, dass es einen, sagen wir mal, also nee, warte mal, wir haben noch vorher was Kleines. Wir sind noch mal ganz kurz im Bass-Zimmer. Der, sagen wir mal, das Arschloch der Familie ist. Und er macht Kevin ein bisschen Angst, weil sie schauen nämlich aus dem Fenster und beobachten den Nachbarn mit seiner Schneeschaufel und der gerade eine Mülltonne zur Straße bringt. Mhm. Eigentlich würde er da nur schippen und dann halt ein bisschen Salz streuen. Aber er erzählt ja halt die Geschichte, dass er dort in diesen Eimer Salz drinnen hat und dort Leichen reintut. Kennst du eine Geschichte, die mit Weihnachten zu tun hat, wo jemand Leichen in einen Salzbottich tut?
Keine Ahnung, der Krampus?
Nein, Nikolaus. Es gibt eine Nikolaus-Legende von einem Wirt, der Kinder zerstückelt und die in Salz einlegt.
Hm, aber gut.
Fand ich sehr spannend, dass es sowas hier mit draufgenommen wird. Aber vielleicht auch nicht absichtlich, sondern einfach nur so. Aber wer weiß. Mhm. Genau. Es ist dann so, dass ja alle irgendwann ins Bett gehen und es ist so, dass es in der Nacht etwas stürmisch ist und deswegen ihnen der Strom ausgeht und dann ihr Wecker nicht geht.
Ja.
Das heißt, sie wachen dann irgendwann am nächsten Tag auf.
Um 12.
Und es ist viel zu spät, es klingelt bereits an der Tür der Abholservice. Und dann müssen sie alle ganz hektisch schnell aufstehen, steigen ein. Es wird dann auch durchgezählt.
Aber
es ist ein Nachbarjunge da, der alle nervt und sagt, also ich habe Mama und ja, das ist aber interessant. Es sind so viele Dödels da. Mhm. Und der bleibt dann natürlich da und geht nicht mit. Und deswegen stellten sie gar nicht fest, dass einer fehlt, nämlich der Kevin.
Ja.
Dann sind die im sehr hektisch unterwegs zum Gate,
Es ist auch eine, sagen wir mal, vor 9-11-Situation. Das heißt, man muss nicht irgendwo nochmal extra aufstehen oder anstehen. Man kann eigentlich direkt zum Schalter. Sie dürfen sich dann auch alle ihre Plätze suchen. Die Kinder sitzen in der Economy und die Eltern dürfen sogar in der ersten Klasse sitzen. Der, sagen wir mal, sehr besondere Onkel ist auch drauf und dran, die Gläser einzustecken, extra nochmal Shampoos nachzufragen. Ja. Und die ganze Zeit diskutieren die beiden Eltern darüber, ob sie denn nicht irgendwas vergessen haben. Und da, in diesem Moment, sind wir wieder zurück im Haus, denn wir sehen, dass die Tür aufgeht vom Dachboden und Kevin runtergeht und sich denkt, was ist denn jetzt hier los? Dann schaut der Kevin raus und stellt fest, das Tor von den, es sind alle weg und das Tor von den, von der Garage ist offen. Die Autos sind auch noch da. Ah. Warum er auch, deswegen denkt er ja auch, dass sie sozusagen weggezaubert sind, weil er sich ja am Abend vorher gewünscht hat.
Stimmt, ja.
Ich möchte, dass die alle verschwinden.
Ja.
Deswegen denkt er ja, das passt ja perfekt, die sind wirklich weg, weil die Autos sind ja da. Mhm. Weil er scheinbar keine Ahnung hatte, dass sie so abgeholt werden. Währenddessen tun die im Flugzeug immer noch darüber diskutieren, was sie jetzt vergessen haben. Der Vater meint dann vielleicht, habe ich das? Und dann sagt er halt auch,
den Herd hat er
vergessen. Und er sagt halt auch, ich habe
die
Garagentor vergessen, was er wirklich vergessen hat.
Nicht abgeschlossen, ja.
Und dann sagt er, das muss es dann gewesen sein. Und dann plötzlich fällt ihr dann ein, wo ist Kevin? Und dann ist natürlich das Zeug groß. Sie können natürlich im Flugzeug dann nichts machen. Kevin ist derweil alleine, schaut sich um, erinnert sich an die ganzen doofen Sachen, was sie gesagt haben, besonders die Geschwister oder die Cousinen und Cousins. Mhm. Und dann denkt er sich, ja, ist doch jetzt die geilste Zeit, was man sich vorstellen kann. Und fängt an, das Haus zu durchsuchen. Geht auch überall hin, wo er vorher nie hin durfte, also besonders im Basszimmer. Schnappt sich so kleine Bomben und sowas, schnappt sich das Gewehr von Bass und schießt auf kleine Soldaten. Und er schaut sich diesen einen Film an, diesen Schwarz-Weiß-Film, der im ganzen Film immer wieder mal vorkommt. Mhm. Und dort ist praktisch so ein Schwarz-Weiß-Gangster-Film, wo dann am Ende einer erschossen wird und da gibt's halt ein paar Monologe drin. Und dieser Film ist kein echter Film, sondern es ist ein extra für diesen Film gedrehter Film.
Ja.
Genau. Derweil sind die natürlich alle aufgebracht, was sie jetzt tun sollen. Und also im Flugzeug können auch ja dann keinen dort erreichen und alles Mögliche und wollen dann deswegen dann am Flughafen versuchen, jemanden zu erreichen, der dann bei ihm vorbeischaut oder so. Derweil sind die beiden Gangster in der Straße von Kevin und dem Murph. Ist der Joe Pesci? Nein, andersrum. Harry ist Joe Pesci.
Genau.
Genau. Harry hat Murph sozusagen mit ins Boot, Marv ins Boot geholt, weil sie dann zusammen nämlich diese Straße ausrauben wollen. Denn dem Harry ist aufgefallen, dass die ganze Straße komplett leer ist über die Feiertage, weil er sich als Polizist ausgegeben hat und dort erfahren hat, dass eben sehr viele weg sind. Und alle haben eine Zeitschaltuhr für das Licht, sozusagen als Abschreckung, dass sie da sind.
Mhm.
Und das demonstriert er eben, indem er die Hausnummern aufliest in der richtigen Reihenfolge, wann welches Licht angeht. Und dann haben sie ihren Spaß, weil sie jetzt wissen, jetzt haben sie genug Zeit, tagelang das auszurauben. Derweil schaut sich Kevin den Grinch-Zeichentrick an und beobachtet, wie außen ein bisschen was passiert und halt darum passiert. Und deswegen ist er dann auch ein bisschen gruselig, weil er ist ja natürlich alleine und Co. Am Flughafen schaffen sie momentan keinen zu erreichen. Es sind ja alle weg aus der Straße.
Hm.
Man versucht dann auch die ersten Kontaktaufnahmen mit der Polizei. Funktioniert perfekt. Die Polizistin ist auch genervt von ihr, weil sie sagt, das ist ein Quatsch. Soll lieber erstmal richtig durchzählen und sowas.
Naja.
Gibt es dann weiter in die nächste Abteilung, die aber direkt neben ihm sitzt, was auch gut ist. Und der meint auch, naja, sie schicken halt mal einen vorbei. Wo dann auch ein Polizist vorbeigeschickt wird und auch klopft und klingelt und alles Mögliche. Also ich sag mal, nicht nur die Eltern haben da ein großes Problem mit dem, was sie da abliefern, sondern auch die Polizei. Weil das ist einfach nur bescheuert. Da soll ein Kind drin sein, es kann ja alles Mögliche passiert sein, ja, in der Zwischenzeit.
Ja.
Und dann einfach so, es soll nochmal richtig durchzählen. Genau.
Kevin soll nochmal durchzählen, ist geil.
Ja. Kevin macht am nächsten Tag auch wieder ein paar Experimente mit Sachen. Er möchte bei Buzz wieder ein bisschen was holen. Tut dann auch sich frisch machen mit Aftershave, was dann brennt, was auch so ein Meme geworden ist, dass er das ins Gesicht klatscht, genau, und dann schreit. Derweil sind die beiden Räuber in einem anderen Haus, weil sie waren ja am Haus von Kevin und haben da ja rumgerödelt und haben festgestellt, dass da jemand ist.
Ja.
Aber dann bekommen sie eben einen Anruf auf den Anrufbeantworter, den sie abhören.
Ja.
Von den Eltern von Kevin, also dem McAllisters, dass sie ja weg sind. Ja. Und deswegen wissen sie, dass sie ja doch da rein können, ja, in das Haus.
Stimmt.
Und Kevin ist derweil beim Einkaufen, weil er braucht nämlich eine Zahnbürste von den amerikanischen Zahnärzten geprüft.
Ja,
genau. Ja. Empfohlen von den amerikanischen Zahnärzten. Ja. Das ist so bescheuert. woraufhin er dann aber in dem Laden den Nachbarn sieht. Der hat blutverschmierte Hände, oder also so halt verletzte Hände.
Ja.
Und man sieht auch in seiner Hand, dass er eine Packung Pflaster kauft. Also es ist nicht, dass er irgendwas böse gemacht hat, er hat sich einfach verletzt scheinbar.
Ja, klar.
Und deswegen rastet er aus mit der Zahnbürste in der Hand, rennt raus, wird dann verfolgt von dem Einsortierjungen und danach auch noch von der Polizei, kann aber beiden entfliehen, indem er über die Eisbahn rutscht und alles Mögliche.
Mhm.
Und dann läuft er betrüppelt nach Hause, ganz alleine, und kommt dann zu Hause an. Und dort sieht er dann die zwei, die gerade in der Straße da rumfahren und langsam die Sachen so ausräumen, und wird dann fast von ihnen auch mit dem Auto überfahren. Und sieht dann auch den Goldzahn und weiß genau, dass das der ist, der bei ihnen war.
Ja.
Genau. Die verfolgen ihn dann auf der Straße ganz langsam mit dem, mit dem LKW. Er verschwindet dann aber bei der Krippe in der Kirche außen. Das ist ja bei den Amerikanern oft so, die haben außen so eine Krippe oft manchmal stehen.
Ja.
Und dort versteckt er sich sozusagen, damit sie nicht wissen, von welchem Haus er ist. Dann ist abends und Kevin hat seinen ersten Streich vorbereitet. Nämlich hat er ganz viele Aufsteller und Puppen ins Haus getan und hat alles so automatisiert, dass sie sich bewegen, als wäre es wie so eine Party. Hat Musik angemacht, Licht ist überall an. So ein Aufsteller steht zum Beispiel auf einer Eisenbahn
und fährt rum, ja.
Und fährt rum von so einem Basketballspieler. Dann hast du Puppen, die sich halt drehen oder dann die Hände bewegen. Das macht er mit Seilen. Mhm. Also eigentlich alles sehr schlau.
Ja.
Hast du eine Ahnung, warum er plötzlich so viele Puppen her hat?
Wird das irgendwo erwähnt von dem Film?
Im Film nicht, aber in einem Buch, das danach darüber geschrieben wurde. Oh. Und da ist es so erklärt, dass die Mutter ist nämlich von Beruf Modedesignerin.
Ah.
Und deswegen hat die so viele Puppen.
Ja, gut, macht Sinn, ja.
Und in ihrem Schlafzimmer, das hat man in den ersten Szenen gesehen, ist auch eine Puppe und eine Nähmaschine.
Ah, okay.
Genau.
Na gut. Vielleicht kommt das ja auch, wird das ja erwähnt in dem nächsten Film oder so.
Nee, das ist wahrscheinlich eine auch rausgeschnittene Szene dann gewesen, dass das mal gesagt wird oder so.
Also.
Oder man hat es einfach nur so bei der Charakterdesign, aber nie halt wirklich was damit angefangen. Derweil sind die anderen natürlich alle bereits in Paris, im Hotel und alles Mögliche. Und die Mutter entschließt sich jetzt dann auch, weiterzufliegen, dass sie zurückzufliegen. Und die nehmen dann den nächstmöglichen normalen Flieger von Paris
sie aus. Sie versucht, Leute zu bestechen, das hast du gerade übersprungen.
Waren wir da schon? Nee, das sind wir noch gar nicht. Kommt jetzt erst.
Ach so, okay.
Das kommt jetzt erst. Aber das sind wir auch noch nicht. Wir sind jetzt ja nämlich immer noch in Paris. Die Kinder sind eigentlich total genervt von Kevin, dass er es wieder einmal hingekriegt hat. Und jetzt sehen wir das zweite Mal den Pizzaboten, der erneut eine Statue bei den McAllisters umfährt. Er hat jetzt diesmal eine Pizza dabei, natürlich eine nur mit Käse.
Ja.
Und jetzt hat, kommt das erste Mal, dass Kevin diese Szenen aus dem Film benutzt, die er dann nach und nach so abspielt, dass es funktioniert.
Ja.
Also, dass man das macht, cool. So wie er es macht, absolut katastrophal. Er muss sich ja vorher aufschreiben, was welcher Satz ist,
ja, klar.
In welcher Sekunde. Und dann muss man da genau hinspulen, dass es funktioniert.
Natürlich.
Genau. Und der Typ, der ist halt so ein Erwachsener ist, er sagt dann halt, er soll es liegen lassen, dann soll er sich umdrehen, Hände hoch und dann gibt es halt auch noch Schuss und alles Mögliche und dann rennt er halt weg. Gibt er auch Trinkgeld?
Ich glaube, die Pizza kostet
$12.
Kostet 11,80 oder sowas.
Ja.
Und er legt $12. Legt er einen 2-10er hin oder 2-5er? 10 und 5.
Kann sein. Und dann kriegt er 3 zurück oder so.
Nee, 3 zurück. Dann sagt er, sagt er auf jeden Fall, er beschwert sich über das Trinkgeld.
Ach so.
Ja, vielleicht. Nein, er hat eine kleine Pizza bestellt und legt nur $10 hin. Dann ist es 8,80 oder so oder 9,80 und dann kriegt er nur 20 Cent Trinkgeld.
Ah, okay.
Ja.
Ja, woher soll er ja auch wissen, wie viel Trinkgeld man gibt?
Ja, gut.
10%.
Vor allem in Amerika.
Ja. Die Mutter ist derweil wieder am Flughafen und versucht verzweifelt einen Anschlussflieger zu finden, dass sie dorthin kommt. Aber es ist ja alles stürmisch und alles ist nicht so gut von den Bedingungen zum Fliegen. Und es fällt natürlich auch einiges aus. Du hast natürlich Weihnachten, wo viele unterwegs sind. Und sie besticht dann halt eine alte Frau, dass sie mitgeht. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn? Ring und alles mögliche.
Die Rolex. Kette,
Ja, genau, stimmt.
Dann die Kette, 500 Euro im Bar, das Flugticket für Freitag. Ja, einiges.
Ja, aber funktioniert nicht. Derweil ist Kevin wieder bei seinem Morgenroutine angekommen und geht jetzt auch einkaufen. Er hat ein Sparschwein gefunden und hat es geschlachtet. Und da sehen wir dann die ersten großen Produktplatzierungen von Waren. Wir haben ja ein sehr niedriges Budget und da tut man gerne mal Produktplatzierungen reinholen, die viele sind auch nachträglich erst reingeschnitten worden, nachdem die Szenen eigentlich schon alle fertig waren.
Okay.
Deswegen wirkt es auch alles so wie Werbung.
Krass, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja.
Ja gut, das sind halt unbekannte Marken. Also
für uns sind es unbekannte Marken.
Für heutzutage auch.
Ja. Also die großen sind zum Beispiel diese große rote Flasche Spülmittel zum Beispiel, die er hat, um seine Wäsche zu waschen. Dann die Käsemakaroni ist auch was Großes. Und dann kommt dann später noch mal eine mit Tic Tacs.
Ah, die Tic Tacs, ja, okay.
Genau, gut.
Ja, okay.
Weil eigentlich war in dem Drehbuch gedacht, es ist deswegen passt auch der Text gar nicht zum Tic Tac. Das ist nämlich auf die Zuckerstange ausgerichtet.
Ah.
Und dann haben sie aber noch mal scheinbar eine Werbedeal gekriegt für Tic Tac. Und dann haben sie gesagt, na, wo passt das jetzt hin? Wir machen es jetzt einfach dahin, ist egal. Hauptsache, wir kriegen die paar hundert nochmal dazu. Genau. Kevin kommt mit seinen Einkäufen zurück, wäscht dann auch Wäsche. Der Keller ist für ihn auch eine sehr unheimliche Situation, weil er hat Angst vor dem Boiler. Der macht für ihn also Geräusche.
Ja.
Genau. Und dann haben wir Murph. Murph ist richtig. Nicht Marv. Murph.
Marv.
Doch,
der ist
Marv.
Marvin. Oder der ist.
Ich sag
der ist Marvin.
Ja.
Und heißt Marv als Spitzname.
Marv soll hin zum Haus.
Im Deutschen ist halt Murph wahrscheinlich einfach so.
Kann sein.
Ja.
Marv soll ans Haus und jetzt da rein und auschecken, was mit dem Jungen ist und sowas. Der ist allerdings nicht so begeistert, weil er meint, da ist ja jemand. Und Kevin benutzt diesmal das zweite Mal den Einspieler vom Film. Ja. Um ihn dann auch zu verscheuchen, auch mit den
Schlange.
Mit der Schlange, ja. Und nimmt dafür dann auch einen Topf, wo er dann die Böller reinjagt, die er gefunden hat.
Ja, stimmt, ja.
Um ihn da nochmal richtig zu erschrecken, sodass er dann eben abhaut und auch über den Ding drüber fällt. Wie heißt das? Über die Mülltonnen und sowas. Und genau. Die Mutter landet derweil mitten im Nirgendwo mit ihrem Flugzeug.
Ne, Chicago hätte ich jetzt gehört.
Nee, nicht. Sie wohnen ja in Chicago und sie hat es nicht bis nach Chicago
geschafft. Nein, New York.
Genau, sie landet in New York, das kann sein.
Mitten im Nirgendwo, richtig.
Naja, vielleicht ist es ja so ein Nebending. Ich habe doch keine Ahnung. Es ist halt irgendwo halt.
Nein, mitten.
Sie hätte ich, Es ist ja nicht da, wo sie hin will.
Ja, hast ja recht. Mitten im Nirgendwo in New York.
Ja, genau. Mitten im Nirgendwo. Ja. Das nächste, im nächsten Film ist Kevin ja auch mitten irgendwo in New York.
Ja, ja, klar.
dort trifft sie dann den, wie heißt der?
Das ist John Candy, genau. Gus Polanski.
Genau.
Polanski.
Der macht Polka, Polka, Polka. Mhm. Das ist übrigens alles, was er sagt, improvisiert.
Ja.
Und er hat für die Gage nur $450 gekriegt. Die normale Tagesgage eines Schauspielers für einen Tag. Mhm. Er kennt Chris Columbus persönlich, deswegen hat er es gerne gemacht. Es gibt andere, die von dieser Band, die dabei sind, die haben viel, viel mehr Geld bekommen wie er für den Dreh.
Ja.
Und bekommen heute auch noch Tantiemen.
Crazy.
Das ist sehr lustig.
Ja.
Und er hat sich ja, freue mich fast schon. Ich mach da einfach so mit. und es ist halt, er ist halt so ein bisschen nochmal so ein emotionales Ding dann auch mit der Mutter, die dann, er beruhigt sie auch so ein bisschen und redet mit ihr und würde sie halt dann mitnehmen, weil die fahren jetzt alle mit dem Bus, die haben so einen Bus gechartert.
Ja, ist halt so eine Band halt auch.
Ja, genau. Und wollen sie mitnehmen dorthin, weil sie eh da unten auf der Weg sind. Kevin macht derweil das Haus schick, schmückt den Weihnachtsbaum und alles Mögliche. Und die beiden Gangster
schauen. Ja, so langsam vermisst er doch seine Familie.
Das stimmt.
Deswegen macht er es alles.
Ja, er schaut, die Gangster schauen durchs Fenster und beobachten dann eben auch den Kevin. Und der ruft dann auch, ja, Dad, ich komme gleich und sowas. Um auch wieder halt dieses, weil er sie bemerkt.
Ja, ja, ja.
Und um so halt wieder ein bisschen sie auch abzuschrecken, dass sie nicht einfach reinkommen.
Mhm.
Dabei haben wir auch wieder eine Szene zwischen Polanski und der Mutter.
Polinski.
Polinski. und die auch wieder, wo sie dann auch miteinander reden.
Ja.
Und da ist auch eben, das war so eine Szene, die haben sie sehr, sehr spät in der Nacht gedreht, wo die zwei reden. Und man merkt auch, wie die Mutter recht fertig ist, weil es ja auch für sie recht spät als Schauspielerin. Und er ist halt so voll der der Improviseur und haut dann halt ganz improvisiert diese Geschichte raus von dem Kind, das er in der Leichenanstalt zurückgelassen hat. Und dann nach ein paar Monaten er wieder angefangen hat zu reden. Und diese wie die Mutter reagiert, ist halt auch so, weil sie halt gedacht hat, das steht hier nicht im Skript. Was mache ich jetzt? Und deswegen reagiert sie dann so besonders komisch darauf. Und was halt eigentlich perfekt passt.
Ja.
Kevin ist jetzt halt außen unterwegs am Abend und trifft den Weihnachtsmann, der gerade raucht. Und sagt seinen Wunsch, dass er sich...
Naja, also er sagt ja erst, ich weiß, dass du nicht der Essig bist,
ach so,
aber ich weiß, du arbeitest für ihn.
und dann tut der Weihnachtsmann eben diese Tic-Tac-Szene machen, wo wir vorhin gerade schon drüber gesprochen haben, weil er wünscht sich nämlich, dass seine Familie wieder zurückkommt. Kevin läuft derweil rum und wird auch von dem Nachbarn beobachtet. Der verfolgt ihn dann auch in die Kirche und Kevin ist dann auch in der Kirche. Es ist ja auch, es ist dann Heiligabend, denke ich, oder?
Ja. Ja gut, es ist Heiligabend, aber die feiern ja immer erst Weihnachtsfeier.
Die feiern erst richtig Erster, genau, aber das ist der Heiligabend.
Ja.
Genau. Und der Nachbar sieht Kevin, hat ihn ja auch verfolgt, ist dann auch mit ihm in der Kirche und dort haben sie ihren ersten Moment, wo sie miteinander sprechen und dann kriegen wir auch mit, dass der alte Mann nicht böse ist oder sonst was, sondern dass alles nur, ich sag mal, inszeniert ist. Er hat auch plötzlich Haare geschnitten ein bisschen und schaut adrett aus mit seinem Anzug und alles Mögliche. Ja. Und sie reden auch zusammen so ein bisschen. Er erzählt auch was von seinem Sohn, den er ewig nicht gesehen hat, und seiner Enkelin. Und eigentlich ein sehr schöner Moment. Und sie verabschieden sich auch und alles. Weil er tut sozusagen immer das Bild aufbauen, dass es ja ganz normal ist, dass er hier ist, weil er wird auch immer wieder gefragt, bist du alleine hier? Und er sagt dann auch mal im Einkaufs- oder beim Einkaufen, als ob jetzt hier ein Achtjähriger alleine einkaufen geht.
Die Verkäuferin fragt ihn halt, wo ist denn der Mutter?
Ja.
Arbeiten, wo ist dein Vater? Ist irgendwie draußen oder so?
Ja. Genau, so. Kevin weiß, dass es jetzt langsam Zeit wird für seinen Schlachtplan. Er hat einen sehr schönen gestalteten...
Weil er mitbekommt, wann die Leute, die Einbrecher kommen.
Genau. Und deswegen...
Um 9 Uhr.
Es wird Zeit. Und deswegen hat er einen Schlachtplan ausgearbeitet, den er sich aufgemalt hat von eingefrorenen Treppen, Ventilatoren, irgendwelchen Kannen, die er aufgemalt hat und Christbaumkugeln. Er hat ihn sozusagen und Teer und alles Mögliche, was er halt im Haus auch war, hat und findet. Und hat sich das jetzt alles zurechtgelegt und fängt jetzt an, das zu bearbeiten. Er legt Spielzeuge aus vor der an der Tür. Er kippt Wasser aus, das vereist auf der Treppe. Und so alle möglichen Sachen, so Dinge, die heiß werden, wie er halt dann die nacheinander. Eine Nebencharakter, der noch ganz wichtig ist, den ich jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt habe, das ist die Spinne, die man auch immer mal wieder, während er da alleine ist, also ganz alleine ist er ja nicht, rumläuft. Und er hat dann auch so ein Heißding, das er dann auch an die Klinke tut von der Tür und bereitet auch ein paar Teerfallen vor und Kannen und alles Mögliche und Nagelfallen. Also alles sehr, sehr gefährlich. Und er macht sich sogar noch einen kleinen Fluchtweg aus seinem aus einem der Zimmer rüber zu seinem Baumhaus. Genau. Und dann wird es auch langsam Zeit, denn die Bösen tauchen auf. Er hat sich nochmal zur Stärkung einmal die Macaroni mit Käse gemacht, die auch sehr präsent dargestellt werden. Und er sitzt dann auch alleine am gedeckten Esstisch. Neben ihm sind zwei so Kerzenhalter von Engeln. Also eine sehr schön drapierte Szene. Es gibt sehr, sehr viele Filme mit sehr, sehr viel mehr Budget, die sich sehr, sehr viel weniger Mühe geben für solche Szenendarstellungen, wo ich mir sage, ganz ehrlich, die machen mit 18 Millionen so ein Ding dahin. Manche haben 200 Millionen und schaffen nicht mal den Ansatz davon. Es ist schon traurig. Es ist wirklich sehr traurig. Genau. Die Bösen fangen an, halten dann auch mal eine Waffe rein und sowas und schauen sich halt da um. Kevin hat natürlich auch...
Die haben ein Dingseisen, ein Sprecheisen dabei.
Ein Brecheisen haben sie. Er hat aber eine Waffe.
Er hat halt
so eine Luftpistole. Ja. Genau. Der Marv schaut dann auch mal durch den durch das Ding durch die Hundeklappe. Und wird dann auch angeschossen.
Ja.
Und der Harry geht vorne rein, rutscht dann aber auf der Eisfläche auf der Treppe aus und muss sich dann erst einmal hochhangeln. Wir wechseln jetzt sozusagen immer wieder von Marv und Harry hin und her. Marv geht dann die Kellertreppe runter, die natürlich auch voll geeist ist und rutscht dann auch so knallt dagegen.
Oh, das ist so unangenehm.
Dann fässt er ganz schnell die Tür auf und reißt sie auf, woraufhin dann er reingeht. Und dann sind wir wieder vorne bei Harry, der es dann gerade so geschafft hat, endlich die Türklinke hochzukommen, ist dann auch bereit und fässt die Türklinke an, die ja von so ganz heiß gemacht wurde, sodass er dann wieder ausrutscht und nach hinten fällt.
Ja.
Und der Harry versucht es dann auch vorne wieder an der hinten an der normalen Tür, macht dann diese Tür auf, wo dann ein Feuersprüher, was ist das?
Nee, es ist so ein
Gasding, so eine Gaskartusche mit Feuer.
Da unten, oben.
Und bei der Gaskartusche mit Feuer wird ihm dann sein Hut abgefackelt und seine Haare, was dann auch etwas ekelig ausschaut. Und er stürzt sich dann auch in den Schnee zum Löschen. Und rennt dann ganz, ganz, ganz schnell rein, um diese Falle zu zerstören. So, ist jetzt auch sehr sauer. Er wirkt für mich wie den Lucky Luke mit Terence Hill, kennst du?
Ja, klar.
Ja, und er wirkt für mich wie der Dalton, der Joe Dalton.
Joe, der Kleine?
Ja. Nicht der gleiche, aber ich find's sehr lustig. Derweil ist Marv ja im Keller unten gewesen. Er hat zum einen ein heißes Bügeleisen ans Gesicht gekriegt. was, ah, da kriegt man schon die Schmerzen mit.
Yeah.
Dann hat er seine Schuhe auf der Teerplatte verloren.
Mm.
Und er ist, glaube ich, auch in einen Nagel reingestiegen mit Teer.
Ich glaube
schon, ja. Oh, da kriege ich Schütteln.
Ja, yeah, klar, ja.
Das sind schon Attacken, die sind schon heftig. Daraufhin sieht Marv ein offenes Fenster an dem Fenster, wo sie ihn beobachtet haben, mit dem Weihnachtsbaumkugeln, mit dem Weihnachtsbaum.
Ja.
Kevin hat bereits, er hat dort auch eine Falle ausgelegt, die kommt dann aber gleich, weil wir sehen vorher noch Harry, der in eine Frischhaltefolie voller Kleber reinläuft, durch die Tür, weil er durchgeht, und einen Ventilator mit Federn und damit geteert und gefedert wurde. Marv schaut ganz ängstlich und vorsichtig hinein, allerdings nicht auf den Boden. Der ist ja aber jetzt barfuß und steigt dann in die Glas...
Glasbilder von der Dings.
Ja, in die Glasbaumkugel rein, zerbricht sie und es ist halt schmerzhaft hochziehen. Der läuft halt immer weiter.
Naja.
Dann haben wir wieder Harry, der sich die ganzen Federn versucht wegzumachen und sie treffen sich das erste Mal wieder in der Eingangsbereich und fragt sich halt, was mit dem einen und dem anderen passiert ist.
Warum siehst du aus wie ein Huhn? Warum hast du keine Kopfbedeckung mehr?
Woraufhin sie auf 100 ausgelegten kleinen Fahrzeugen ausrutschen und sich auch wieder hinlegen und dann die Treppe hoch wollen, um Kevin zu erwischen. Der hat allerdings zwei Farbdosen bereits vorbereitet. Harry kann sich wegducken und Marv wird einmal die Treppe runtergeschleudert. Aber er hat natürlich auch eine zweite, die dann Harry trifft und beide fliegen aufeinander. Kevin ist begeistert, hat aber auch schon wieder eine nächste Falle ausgelegt und er rennt ins Schlafzimmer, glaube ich. Daraufhin steigen die beiden anderen wieder hoch. Kevin kommt, schafft es noch gerade so zum Dachboden hinauf. Obwohl er festgehalten wird am Fuß, aber dann taucht der Held der Geschichte auf, nämlich die Spinne, und ist bei Harry drauf, die er dann sich sehr erschreckt. Das Lustige ist, der Joe Pesci hat äußerst Angst vor Spinnen und hat gesagt, okay, wir machen das mit der Spinne, aber ich mache es nur ein einziges Mal, das muss dann funktionieren. Mm. Sowieso, der ganze Film ist oft mit einem Take ausgekommen.
Ja.
Ganz wenig würde man das zweimal gemacht, weil sie hatten gar keine Zeit, kein Budget dafür.
Ja, klar.
Und er hat aber gesagt, ich mache es muss schnell gehen, es nur einmal, und er möchte, dass das Gift aus der Spinne entfernt wird. Haben sie aber nicht. Hat er dann danach erfahren. War er nicht ganz so begeistert, aber er hat es akzeptiert.
Mm.
Der Marv nimmt dann sein Brecheisen und schlägt dann auch die ganze Zeit auf den Harry dann auch mit ein, um die Spinne zu erwischen. Es gibt, bei diesem Film ist natürlich keine Spinne zu Schaden gekommen, denn es gab ein Stunt-Double für die Spinne, eine Plastikspinne. Aber man hat sich entschieden, dann auch eine echte mit dabei zu haben, damit die sich auch immer wieder bewegt und es einfach dann schöner ausschaut.
Ja,
nicht nur diese künstliche dann einmal rumliegen hat. Es kann sein, dass ich eine Sache, das sage ich danach dann noch. Der Kevin hat es dabei geschafft, seinen Fluchtweg einzuschlagen, rüber zum Baumhaus. Und beide gehen dann rüber, wollen auch diesen Fluchtweg benutzen, indem sie darüber fahren. Aber Kevin schneidet dann das Seil durch, während sie auf dem Seil sind. Und sie fallen dann alle in den Garten. So, dann ist aber auch vorbei. Kevin wird dann von ihnen erwischt. Er rennt zu einem anderen Haus hin. Dort wird er dann von ihnen an einen Kleiderhaken gehängt, an die Tür, sodass er nicht mehr fliehen kann. Und dann taucht aber sein neuer Freund, der Nachbar, auf mit einer Schaufel, schlägt sie nieder. Und dann werden die Gangster festgenommen von der Polizei. Eine Sache habe ich noch vergessen. Es gab die Situation, dass Marv vorne an der Tür ist und dann so nach hinten fällt. Das ist durch den Film, wenn man das sieht, das ist was ganz Neues gewesen. Das ist der Home Alone Stunt.
Okay.
Wenn man das so aussieht, dass man, also man fällt nach hinten und hat die Beine so nach außen gestreckt.
Okay.
Oder nach oben gestreckt. Naja. Das ist der Home Alone Stunt, der danach immer mal wieder gerne so als Hommage auch benutzt wird.
In okay, interessant, interessant, ja.
Dabei sehen wir wieder die Mutter nach der ganzen Attackerei von den anderen, die jetzt langsam auf den Weg ist nach Hause. Kevin schläft auch daheim, ist immer noch allein und traurig. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und er bittet nochmal ganz arg darum, dass er nicht mehr alleine ist.
Ja.
Und dann kommt er plötzlich runter und da sieht er seine Mutter. Er ist glücklich, die Mutter ist glücklich. Und plötzlich geht die Tür auf und alle sind zur gleichen Zeit da. Die Mutter hätte einfach mit denen mitfliegen können. Es wäre gar kein Stress für sie gewesen, theoretisch. Dann erzählt Kevin alles Mögliche, was er getan hat. Wäsche gewaschen, einkaufen, Essen gemacht und bla. Und alle glauben ihm nicht und alles Mögliche. Und dann sieht Kevin aus dem Fenster und sieht dann auch, wie der Sohn und die Enkelin vom Nachbarn auch noch bei ihm ist. Ja. Also gibt es da auch noch mal ein Happy End. Doch dann sehen wir auch noch, wie Buzz, der sich vorher sogar noch bei Kevin entschuldigt hat, so ein bisschen, sagen wir mal, dann in sein Zimmer kommt und sieht, was da alles so passiert ist.
Mhm.
Und dass die Spinne weg ist, dass alle möglichen Schränke geputzt sind.
Du warst in meinem Zimmer.
Und wir haben noch mal einen ganz, ganz, ganz lauten Schrei von Buzz, wie er Kevin schreit.
Ja.
Und das war das Ende.
Sehr schön.
Ja.
Gut, dann kommen wir gleich mal zu unserem Lieblingsmoment.
Mhm.
Was ist dein Lieblingsmoment dieses Filmes?
Die Endschlacht.
Die Endschlacht, okay, ja.
Da kann man gar nicht raussuchen, was.
Ja, also, sehr gut.
Die fängt einfach gut an und es geht einfach nur weiter.
Ich finde dann auch noch was ganz Schönes, die in der Kirche, wo sich die zwei
Das ist ja wieder ein bisschen emotionaler, genau.
Genau. Was ist dein Lieblingszitat?
Ist diese Zahnbürste von den amerikanischen Zahnärzten geprüft?
Okay, bei mir ist es, lieber Gott, bitte segne diese nahrhaften 5 Minuten Mikrowellen-Macaroni mit Käse und die sie mir so billig verkauft hat.
Das ist auch gut, ja.
Ja, genau. Dann habe ich hier noch ein Ranking.
Ja, sehr schön.
Heute. Und zwar, wir ranken jetzt die 5 schlimmsten Fallen
aus
Kevin allein zu Hause.
Okay, welche Fallen haben wir?
Also, wir haben einmal die vereiste Vorder- und Hintertreppe.
Mhm.
Was du nicht erwähnt hast, ist, dass es sehr schmerzhaft ist, so eine Treppe runterzufallen.
Ich denke, das zweite Mal.
Okay.
Okay, warte. Bewerten wir, wie
wenn
gut
wir,
die Falle ist, wie schmerzhaft es ist.
Wenn wir das jetzt, wenn das.
Wenn wir es abbekommen
wenn
würden.
Wenn wir es abbekommen.
Okay. Aber wir gehen auch rein, ohne zu wissen, dass es ist. Also, wir sehen die Falle nicht vorher und gehen dann rein, vorsichtig. Sondern also, wir gehen einfach rein, es passiert.
Wir haben. Die Kellertreppe bei unseren Eltern zu Hause, die ist vereist.
Ja. Okay.
Wir gehen runter.
Ja,
vergiss es. Vielleicht machen wir die Hälfte von der Treppe, okay? Weil da ist auch nur die Hälfte, aber so.
Okay, also wir haben die Kellertreppe.
Vereiste Treppe.
Mhm.
So.
Was ist passiert? Fangen wir beide bei 5 an?
Wir machen, irgendwie so. Dann haben wir das heiße Türschloss. Heiße Türklinke. Mhm. Türklinke.
Ja.
Dann haben wir, das ist wieder rumgerutscht. Genau, das haben wir. Der Nagel auf der Kellertreppe. Kellertreppe.
Mhm.
Dann das heiße Bügeleisen.
Mhm.
Dann haben wir
die Feuerfalle. Das mit der Mütze.
Ja, warte. Die Spinne. Treppenhaus, Fenster, Türen. Ja, dann die, nochmal den Flammenwerfer. Mhm. Flammenwerfer. Dann, Nagel auf Kellertrippe, einmal mit Farbe an der Kellertrippe. Genau, also ja. einmal mit Farbe, einmal mit Farbe ins Gesicht.
Mhm. In your face.
Ins Gesicht. Dann haben wir die Spinne im Gesicht.
Okay.
Heißes Bügeleisen.
Das haben wir schon.
Hammer. Ja. Dann das Spielzeug am Boden. Also
ja, Spielzeugboden.
Spielzeugboden. Fliegt er dann noch irgendwo drauf? Nee, einfach nur.
Die rutschen drauf aus und fallen auf den Rücken.
Okay.
Lustigerweise ist in der nächsten Szene, wo sie dann immer noch im Eingangsbereich sind und dann aufeinander fallen wegen den Eimern, da sind alle weg. Hm.
dann der Teer auf der Treppe, oh, der ja. heiße Teer.
Teer.
Dann der Federkleber. Kombi.
Mhm.
Kombi. Dann die zerbrochene Christbaumkugel.
Mhm.
Zerbrochene Christbaumkugel.
Ich glaube, ich habe 5 Einser. Also das ist das war es dann schon fast. Der haben also man kann höchstens noch sagen, die Falle mit der Flucht, wo sie dann runterfallen.
Seilzug mit Zementbeutel.
Nee, das ist nächster Film.
Seilzugfalle auf der Treppe. Vereiste Treppe Innenbereich, haben wir auch nicht. Finale. Lötlampe mit offener Flamme am Kopf.
Das haben wir schon, ja.
Seilzug mit Farbe haben wir auch. Die Schrotflinte, die Dings, Luft,
ja,
Luftpistole. Luftpistole. Genau, okay. Also aus denen jetzt einfach 5 Stück. Mit der 5 anfangen.
Ja, weil ich muss erstmal meine 1
machen. ChatGPT sagt jetzt noch, Bonusfakt für euren Podcast. Realistisch betrachtet wären viele dieser Fallen tödlich. Und mindestens schwerstverletzend.
Okay, warte, wir machen einen kleinen, liebe Zuhörer, diese Fallen, die hier benutzt wurden, bitte nicht nachmachen. Seid vorsichtig und tut keinen Bügeleisen in das Gesicht halten.
Ja. Gut.
Aber solltet ihr Fallen brauchen, wir empfehlen diesen Film. Die funktioniert ganz gut.
Ja. Also die 5 schlimmsten Fallen, die wir uns nicht, also wo wir echt keinen Bock hätten. Also
ja.
Das irgendwie.
Ja. Okay, ich glaube, ich hab's.
Warte mal, das muss auf die 2. Also, was hast du auf der 5?
Also, auf der 5 habe ich das heiße Türschloss.
Okay.
Was hast du auf der 5?
Ich habe die Spinne im Gesicht.
Die habe ich gar nicht in der Liste.
Okay, ich hätte keinen Bock. Also, es ist nicht so schlimm, aber ich hätte trotzdem keinen Bock drauf, dass die mir im Gesicht.
Ja, natürlich. Ich sag mir, das ist was. Also, von allen sage ich mir, das ist das Einzige, wo ich sagen kann, das könnte man einfach dann schnell mit der Hand wegmachen.
Das ist eine Spinne halt, ne?
Ja, ist ekelhaft. Ist ekelhaft, hoch 10. Kann ich nachvollziehen.
Die ist klebrig.
Aber es ist das Einzige, wo du sagen kannst, du kannst es schnell wegwischen. So.
Ja, okay. Meine 4 ist der Nagel auf der Kellertreppe.
Meine 4 ist die vereiste Treppe.
Auch
aber unangenehm, keine ja. Sorge, der Nagel kommt noch.
Ja. Dann habe ich auf beim Bier, was ist auf der 3 bei dir?
Die Feuerfalle.
Der Flammenwerfer.
Der Flammenwerfer.
Ja, habe ich auch.
Weil, auch auf der 3?
Ja, ja.
Weil, das ist ekelhaft. Und dann noch am Kopf verbrannt.
Ja, ja.
Nee, komm.
Was ist bei dir auf der 2?
Auf der 2 habe ich die Nagel. Der Nagel auf der Treppe.
Die Nagel. Bei mir ist es der Teer auf der Treppe. Der heiße Teer.
Ja, ich sag mal, solange er noch Schuhe anhat, geht's. Ohne Schuhe ist der Scheiße.
Richtig, ja.
Die schauen aber nie auf den Boden. Die schauen beide nie auf den Boden, schauen einfach nur gerade.
Ja. Bei mir ist auf der 1 das heiße Bügeleisen.
Das ist auch bei mir auf der 1.
Ja, es ist.
Ah, das willst du nicht.
Ja. Die andere, also ich sag keine Ahnung.
Luftpistole ist natürlich scheiße.
Luftpistole ist halt kacke, aber zerbrochene Christbaumkugel ist genauso wie wenn jetzt eine Flasche runterfällt.
Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, auf einer vereisten Treppe auszurutschen oder einmal von einer Luftpistole getroffen zu werden, ich glaube, jeder würde sich für die Luftpistole entscheiden.
Safe. Genau, cool.
Ja.
Dann kommen wir zu unserer Bewertung. So. Regie. Chris Columbus, bekannter Regisseur hier im Podcast.
Also, wir haben ja schon festgestellt, dass wenn einer aus wenig Geld viel rausholen kann, dann ist es scheinbar er.
Richtig, ja.
Dann würde ich sagen, das sollte man auch mit einer 9 würdigen.
Boah, okay. Ich habe eine 8. Das ist auch gut. Drehbuch.
Welches da auch bei einer 9.
Habe ich eine 8. Schauspiel, Synchron. Das ist Schauspiel, Schauspiel. Ja. Habe ich eine 7.
7, ja.
Kamera. Habe ich eine 7.
8.
Ausstattung, Set und Make-up. Habe ich eine 8.
Auch 8.
Effekte. Gibt eigentlich was
keinen. Gibt eigentlich kein so richtiges. Alles handmade.
Ja.
Ja. Lass mal raus.
Nee.
Okay, dann 7.
Lass mal raus.
Keine Ahnung.
Habe ich auch eine 7. Und die Musik habe ich eine 9.
Würde ich auch eine 9 geben.
Gut, dann kommst du auf eine 8,1. Ich auf eine 7,7.
Du bist genau auf dem Ding. Auf dem Spektrum.
Stimmt, ja.
Ja.
Richtig. Genau. Kritik. Hast du noch irgendwas zu kritisieren?
Es ist ein schöner Weihnachtsfilm.
Nein, das ist keine Kritik.
Okay, Kritik. Achso, ja, stimmt. Das ist ja Fazit, ja. Habe ich was zu kritisieren? Nee, also.
Wenn dann halt das Unrealistische, also, weil der Bügeleisen im Gesicht ist.
Natürlich, rot. Natürlich. Also, es ist, dass man diese Sachen überlegt.
Vereiste Treppe runterfallen, sage ich, der steht eigentlich nicht mehr auf. Also.
Naja, man muss ja sagen, das Stunt-Double ist ja wirklich ausgerutscht.
Ja, gut, trotzdem.
Aber der kann es ja. Der weiß ja, wie man fallen muss. Der kann das. Ich würde sagen, man kann, wenn man den Film einfach nur anschaut, sehr viel kritisieren. Wenn man ihn sehr genau anschaut, dann weiß man, warum keinem bis dahin auffällt, dass Kevin weg ist und alles Mögliche. Das heißt, eigentlich ist es sehr gut durchdacht, aber immer nur so, wenn man richtig hinschaut. Deswegen finde ich eigentlich wenig zu kritisieren. Also ist sehr viel gut aufgebaut. Mit sehr wenig Filmfehler.
Ja, genau. Gut. Genau, dann kommen wir eigentlich gleich zu unserer Schlusswertung.
Du hast nicht zu kritisieren.
Ja, halt, das ist halt unrealistisches, das, aber das ist ja.
Aber es ist so gewollt.
Ja, das kommt, genau. Kommt ja gleich noch.
Das ist wie bei Schießfilmen, dass man 100 Mal schießt mit einer sechsläufigen Pistole.
Ja. Genau, also für mich ist es auf jeden Fall ein zeitloser Weihnachtsklassiker. Habe ich jetzt. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr angeschaut. Habe ihm auch deswegen eine 8 von 10 gegeben. Ich war kurz davor, eine 9 von 10 zu geben, aber boah, ja. Genau, nee, aber ich fand ihn wirklich schön, mal wieder anzugucken. Er verbindet halt auch Humor, Herz und Chaos, alles miteinander. Ist halt Weihnachten halt, wie es immer so ist.
Genau.
Aber trotz auch mancher unrealistischen Sachen funktioniert der Film einfach dank seines Stils sehr, sehr gut. Er ist ehrlich, warm und extrem unterhaltsam. Ja.
Es ist aber auch keiner, den wir irgendwie zu Hause mal angeguckt haben früher, oder? Nee. Glaube ich nicht.
Wenn dann
kann ich mich nicht erinnern.
Fernsehen vielleicht, weiß nicht. Genau, dann haben wir noch Freunde auf Amazon, die diesen Film bewertet haben natürlich. Dürfen wir nicht vergessen.
Ich möchte erst warten, was die auch sagen, bevor ich sie als Freunde bezeichne.
Also, der Amazon-Kunde schreibt, verstehe.
Den kennen wir.
Den kennen wir tatsächlich, ja.
Den habe ich schon öfter gehört.
Verstehe den Hype nicht. Ein Stern. Verstehe leider wirklich nicht, was an dem Film so großartig ist. Ich kann verstehen, dass es für viele ein Klassiker von früher ist, den man gerne wieder anschaut. Aber wenn man da nicht damit aufgewachsen ist, ist es schwer, einen Zugang zu finden.
Okay, wie heißt er nochmal?
Amazon-Kunde.
Amazon-Kunde. Sehr geehrter Amazon-Kunde, danke für Ihre Bewertung. Aber ich würde Ihnen ein bisschen 3 Tropfen Liebe jeden Abend empfehlen. Und ansonsten, gehen Sie nach Hause.
Warte, wo ist
es? Es ist widerlich. Ja, natürlich muss man den Hype nicht verstehen, aber es ist trotzdem ein schöner Film.
Ah, hier. Rezensionen bezieht sich auf Abzocke. Asuna schreibt das. Der Film ist so alt, den habe ich schon als kleines Kind gesehen. Also frage ich mich, wieso ein Film, das zigtausendmal im Fernsehen lief, nicht umsonst zum Anschauen zur Verfügung gestellt wird.
Er ist umsonst im Fernsehen anzuschauen.
Ich weiß zwar nicht, ob es in der Weihnachtszeit umsonst war. Aber zumindest für Prime-Mitglieder sollte es doch wohl möglich sein, solche alten Klassiker umsonst anschaubar zu gestalten, oder? Oder die Leihgebühr hätte besser sein können. Ich bitte auch euch nicht mal, Videotheken haben damals so viel für einen Tag verlangt. Das ist doch ein Witz, haha. Der Film hat sich mittlerweile für mich ein alter Hut, also nicht mehr wirklich das, was es mal war. Klar kann man es sich angucken, aber ich kann es nicht mehr. Er langweilt mich. Was nicht heißt, dass er schlecht ist. Und klar habe ich nicht auf HD gesehen. Naja, wäre eher ein Remaster.
Okay. Fertig?
Ja, fertig.
Okay. Das heißt, er beschwert sich darüber, dass er ihn nicht anschauen kann und beschwert sich dann darüber, dass er nicht umsonst ist und dass, als sie ihn dann angeschaut hat, doof war. Und alt. Und schon zu oft gesehen. Das ist die Aussage. Spannend.
Sehr spannend. Ja. Genau, hier, den wollte ich noch vorlesen. Mhm. Klein Tonio schreibt am 8. Januar 2010, also 30 Jahre später, nee, 20? 1990 sind 20.
Ja.
Ja. Muss man diese Geschichte um Kevin, den sadistischen Kotzbrocken, mögen? Dank meines Sohnes habe ich sie nun endlich gesehen. Er fand's klasse, ich weniger. Zumindest bleibt mir der ganze Hype rätselhaft, der zu einer Vornamensgebung geführt hat, über die einmal jemand gesagt hat, Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Und denn immerhin dafür kann der allein zu Hause gebliebene Kevin nichts. In der Hand wirklich immerhin sauberer Machart sehen wir eine Ansammlung sadistischer Grausamkeiten. Kevin plädiert beinahe ebenso heftig gegen das Kinderkriegen wie Veda aus so lange ein Herz schlägt. Und er weiß, was er da tut, und er genießt es wohlgemerkt. Gegen saftigen, schwarzen Humor à la Monty Python habe ich aber auch nicht das Geringste einzuwenden. Aber das Nervige an Kevin ist, dass er es im Gewande der harmlosen Weihnachtsfamilienkomödie und damit so lang salonfähig macht. Was gibt es zu sehen? Einen Mann, dessen ganzer Kopf nach einer Kevin-Attacke mit dem Bunsenbrenner brennt. Kevin, der Metallplättchen aus einem Gewehr anderen ins Gesicht und an eine nicht zu benennende Stelle feuert. Kevin, der ein heißes Bügeleisen auf das Gesicht eines Mannes krachen lässt. Kevin, der durch einen erhitzten Türknopf einem anderen ein M in die Hand brutzelt, dass das wohl auf ewig bleiben wird. Kevin, der mit einem aufgerichteten Nagel nicht geringer Größe dafür sorgt, dass ein Mann voll drauf tritt. Es geht richtig zur Sache, und mein Sohn, 10 Jahre alt, der schon alle Harry Potter und Spider-Man-Filme gesehen hat, fand es richtig brutal und deswegen natürlich klasse. Ich fand es auch brutal, aber kam aber dann nicht desto weniger ins Grübeln. Denn sollte man das nicht ein bisschen tiefer hängen und als Cartoon mit echten Schauspielern ansehen? Gerade die Bügeleisengeschichte weist diesen Weg. Das ist ein Tom und Kevin, Jerry. Und bei diesen Tom und Jerry-Filmen, auch bei den ganz alten, richtig fiesen, da hat diese überzogene Gewalt dich nie gestört. Wir wissen einfach, dass Tom so ungefähr 5-mal pro Film ins Jenseits befördert worden wäre. Aber im Cartoon nur schmerzerfüllt schreit, um sich mit ungebrochenem Eifer ins nächste Fiasko zu stürzen. Also wollen wir mal nicht so sein und dem Publikum die Differenzierungsfähigkeit zutrauen. Zumal Berichte über Nachahmungseffekte aller Natural Born Killers meines Wissens ausgeblieben sind. Alter, stell dir vor, so ein Hype um Kevin-Fall, wenn das irgendwie kleine Kinder sehen, die dann ihre Eltern terrorisieren.
Ja, aber er versteht den Film nicht.
Warte. Nur mögen muss ich Kevin deswegen noch lange nicht. Was den Film nämlich richtig unangenehm macht, ist diese ungehemmte, ungebrochene Propagierung des amerikanischen Klischees, nachdem jeder beherzt zur Waffe greifen darf, um sein Habgut, insbesondere sein Haus, zu verteidigen. Wäre in der Immobilienkrise mal eine Überlegung wert. Ich verteidige unser Haus, sagt Kevin, dann auch entschlossen, und unter anderem ist eine seiner Waffen ein Gewehr, wenn auch nur so ein Rummelplatzflinte, mit der man aber auch sie oben so manche unangenehme Folgen auslösen kann. Dass diese Mentalität schon bei einem 8-Jährigen verinnerlicht und durch ihn propagiert ist, verleiht dem Ganzen eine besonders unangenehme Note. Und natürlich muss es ein Junge sein. Boys and their Toys. Die Mädchen kommen, bekommen Puppen und die Jungs Waffen. Es gibt noch einen Absatz. Willst du irgendwas sagen oder soll ich noch kurz verlesen?
Ich weiß gar nicht, dann
lese ich noch vor. Nein, ich halte diese Komödie nicht nur für einen harmlos übertriebenen Cartoon, sondern für ein bisschen subversiv. Und zwar in unangenehmem Sinne. Andererseits, ganz so hoch hängen sollte man sie vielleicht auch nicht. Zumindest geschadet hat sie dann doch wohl kaum jemanden. Da gab es seit 1990 in den USA ganz andere Vorkommnisse, die der rücksichtslosen Selbstverteidigung mehr Vorschub geleistet haben als Kevin. Daher noch einen zweiten Stern, für mich dennoch ein unangenehmer Film, der seinen Kultstatus nicht verdient hat.
Also es hätte jetzt ja noch gefehlt, wenn er gesagt hätte, dass Kevin allein zu Hause für die hohe Brutalität in Amerika verantwortlich wäre. Diese Aussage hätte mir jetzt hier noch bei ihm gefehlt. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja ein Moloch an Aussagen. Also er beschwert sich eigentlich nur darüber, dass er mag brutale Sachen, aber ihm gefällt es nicht, dass diese brutale Sachen in Kinderfilmen vorkommen, obwohl es ja den Kindern auch gefällt. Stellt aber auch fest, dass es keinen stört. Und es stört ihn ja auch, er stört ihn ja alles, dass es ein Junge ist, dass man sein Haus verteidigt, aber das ist doch was Positives, theoretisch. Das, er könnte.
Ihn stört es, glaube ich, dass es halt so ein Weihnachtsfilm, also dass es so ein Weihnachtsfilm
gemacht wird. Ja, schau es nicht an.
Weiß ich nicht. Aber woher soll er das wissen? Wenn er den Film anschaut. Er kennt ja den Film nicht.
Achso, ja, stimmt. Ja, der andere war ja der, der es schon kannte.
Der Sohn halt. Nein, nein. Beide nicht. Was? Nein.
Nein, die davor. Der davor.
Der so, ja,
hast, ja. Der kannte ihn schon.
Ja.
Halleluja. Ja,
okay, Halleluja. Gut. Damit haben wir mal wieder eine weitere Folge hinter uns gebracht.
Ja.
Wir nähern uns dem Ende.
Genau, ihr müsst alle unbedingt an Silvester einschalten oder wenigstens am Tag danach, mindestens, wenn ihr verrauscht in euren Betten liegt.
Oder die Woche danach reicht auch noch vollkommen aus.
Nee, das ist dann kein Silvester. Wir haben nämlich eine Silvestergala.
Nächste Woche kommt die große Silvestergala Award Show.
Ja.
Genau.
Bunt, groß und perfekt.
Ja,
richtig. Hört sich beim Raclette-Essen an, beim Fondue-Essen. Schreibt uns, was ihr esst, Raclette oder Fondue. Wir essen Fondue, aber zweierlei, glaube ich. Ja. Nein?
Weiß ich nicht. Ich hoffe.
Dann gehe ich davon aus.
Ich will einmal Käse-Fondue und einmal Fleisch.
Zusammen.
Ja. Genau. Gut. Genau.
Erst das Fleisch kochen und dann in den Käse.
Genau, warte, nächste Woche? Nee. Die Folge kommt nächste Woche raus.
Und wir
dann
die sind Woche mit drauf. Dieser Folge ja schon in der Zukunft.
Genau, stimmt.
Wir sind zurück in den Podcast.
Wir nehmen sie bloß nächste Woche auf, sowas.
Richtig, genau.
Dann schaltet am 31. ein.
Richtig.
Ja. Gut, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Das oder Vormittag, Nachmittag.
Abend, gute Nacht.
Früh. Und dann folgt uns auf Instagram, schreibt uns auf Instagram, schreibt in die Kommentare, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, folgt uns, hört uns, liked uns und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads, aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.